3rd of June, 1968.
After a brief conversation, she drew a weapon and fired and shot Mr. Warhol. And then with the gun, she exited by way of the elevator and she's disappeared up to the present time.
But he's a piece of garbage.
What did he do to you?
Well, let's say, you know, my organization, Scum. You know, he wouldn't want anything to control Scum. Yeah, we wanted Scum and we got it.
You know, he may die.
Good.
Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
Wow, das geht ja schon gut los. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks. Sie hören die Episode 163.
Und im Studio begrüßen Sie an diesem 3. Juni Oliver Schwarz und mein Co-Host Dr. Michael Gebert.
Ja, schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Und Servus, Oliver. Wow, das war wie gesagt ja mal ein Einstieg, den wir ab und zu mal haben, mit so ein bisschen Vorgeschmäckchen, aber ich habe noch immer ein bisschen Gänsehaut.
Heute vor 56 Jahren, da waren wir beide jeweils erst wenige Wochen alt, Michael, schoss Valerie Solanas auf den weltberühmten Pop-Art-Künstler Andy Warhol und verletzte ihn lebensgefährlich. Er überlebte, aber später kam heraus, dass er im Krankenhaus wiederbelebt werden musste und die 5-stündige Notoperation hat wirklich viele Narben bei ihm hinterlassen.
Ja, die Dame hatte in der Tat vor, ihn umzubringen. Und das haben wir ja eben auch aus ihrem Mund, danke nochmal dafür, dass du die Originaldateien da nochmal rausgesucht hast, auch gehört. Und die beiden kannten sich. Und so eine Beziehungstat, wie ihr Juristen es, glaube ich, auch nennt, setzt ja schon sehr viel Hass auch voraus. Stellt sich also die Frage, wer war Valerie Solanas und in welcher Beziehung stand sie denn zu dem Künstler?
Wenn du dich im Internet informierst, dann wird sie sehr gerne als Radikalfeministin bezeichnet, aber auch als Schauspielerin, als Pornodarstellerin, als Gelegenheitsprostituierte, als Obdachlose und auch als Autorin des Scum-Manifests.
Wow, also ohne da Parallelen in die heutige Zeit zu wagen, aber es spricht für ein sehr bewegtes Leben und ich glaube, diese True-Crime-Story um Andy Warhol lässt sich nur angemessen erzählen, wenn wir eine kleine Zeitreise machen, nämlich in die 60er Jahre. Und klar, Andy Warhol ist, glaube ich, jedem unserer Hörerinnen und Hörer ein Begriff. Es ist ein Weltstar, einer der bekanntesten Künstler, die man auch, glaube ich, sofort erkennt, wenn man die Werke sieht. Aber er war auch ein vielschichtiger Künstler. Und zu guter Letzt sollten wir natürlich diesen Begriff Scum, der dort Erwähnung fand, den ja auch Solanas immer wieder auch aufgenommen hat und auch als Begründung quasi schon fast genommen hat, ein bisschen mehr erklären und da auch ihre Bewegung und das dazugehörige Manifest ein bisschen vorstellen.
Absolut. Und da müssen wir beide, Michael, natürlich äußerst sorgfältig und faktenfest sein. Denn der Vorwurf der Aneignung ist natürlich schnell zur Hand, wenn wir beide hier die Scum-Bewegung erklären. Schließlich schrieb Frau Solanas, dass die Geschichte bewiesen habe, dass Männer weder fähig noch willens seien, menschlich zu handeln und aus diesem Grund vernichtet werden müssen, damit der Aufbau einer menschlichen Gesellschaft möglich werde.
Ja, vernichtende Worte. Also gut, dass wir beide auch noch da sind. Ja. Aber sie ging ja auch mit Frauen hart ins Gericht, so ich das auch gelesen habe, die sich eben dann quasi als Kollaborateurinnen der Männerherrschaft schuldig machten. Und wenn ich mich noch dran erinnere, in der Vorrecherche gab es über ihren Tod 1988 hinaus einen Streit in der Szene, wie viel Satire denn dann auch in dem Manifest stecken würde und ob sie wirklich den Männern die Schuld an jedem Übel der modernen Welt auch gegeben habe. Denn wir beide sind natürlich jetzt keine Experten im Radikalfeminismus und es geht heute ja eigentlich um Andy Warhol und die Beziehung der beiden. Aber festzustellen ist, dass Frau Solanas selber wohl einen satirischen Ansatz immer bestritten hat.
Nähern wir uns also dem Jahr 1968 und den Protagonisten mit der gebotenen journalistischen Sorgfalt und Neutralität.
Wollen wir uns das wirklich antun? Das ist ja wirklich old-fashioned Sorgfalt und Neutralität. Aber Spaß beiseite, anscheinend immer weniger zeitgemäß. Aber wir bleiben dabei. Zeitgemäß, das ist bei uns in dem Fall immer auch historisch natürlich gut recherchiert und auch feingeistig analysiert. So sind wir halt.
Unbedingt. Und los geht es sofort nach unseren Sponsorenhinweisen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von LivePR, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter livepr.de/info.
Und wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks, Ihrem wunderbaren Podcast-Format. Und Sie hören heute die Episode 163.
Heute vor 56 Jahren hat Valerie Solanas versucht, den weltberühmten Künstler Andy Warhol zu erschießen und hat ihn dabei lebensgefährlich verletzt. Wir wollen eine kleine Zeitreise in die 60er Jahre machen und die ganze Story erzählen.
Also nicht die nächsten 3 Stunden natürlich, weil die ganze Story ist riesig und wir regen dort auch immer wieder natürlich die Recherche an, die Sie jederzeit mit, während und nach dem Podcast auch erstellen können. Wir sprechen aber auch über das Scam-Manifest der Radikalfeministin Solanas und inwieweit denn die Bewegung etwas mit dem Mordversuch an Warhol dann auch wirklich zu tun hatte.
Und unsere männlichen Hörer müssen ganz stark sein, denn es geht um die Vernichtung der Männer, zumindest auf den ersten Blick. Das Manifest von Frau Solanas beginnt nämlich so.
Das Leben in dieser Gesellschaft ist ein einziger Stumpfsinn. Kein Aspekt der Gesellschaft vermag die Frau zu interessieren. Daher bleibt den aufgeklärten, verantwortungsbewussten und abenteuerlustigen Frauen nichts anderes übrig, als die Regierung zu stürzen, das Geldsystem abzuschaffen, die umfassende Automation einzuführen und das männliche Geschlecht zu vernichten.
Und wenn man das liest und hört, vielen Dank übrigens an Glinda, dann wundert es nicht, dass der Verleger und die PR-Kampagne damals kolportiert haben, dass Scam die Abkürzung für Society for Cutting Up Men sein würde. Solana selber bezeichnet aber in ihren Texten einen bestimmten Frauentyp als Scam. Hören wir auch da noch einmal rein. Glinda ist so nett und verleiht Solanas wieder eine deutsche Stimme.
Der wirkliche Gegensatz besteht daher nicht zwischen Frauen und Männern, sondern zwischen Scum auf der einen Seite, dominanten, sicheren, selbstbewussten, fiesen, gewalttätigen, eigensüchtigen, unabhängigen, stolzen, abenteuerlustigen, stürmenden und drängenden, arroganten Frauen, die sich imstande fühlen, das Universum zu regieren, die schon bis an die Grenzen dieser Gesellschaft gestürmt sind und die bereit sind, über das, was ihnen hier geboten wird, hinfortzudrängen und auf der anderen Seite den netten, passiven, entgegenkommenden, kultivierten, höflichen, bescheidenen, unterwürfigen, abhängigen, verschreckten, bewusstlosen, unsicheren, Anerkennung suchenden Papa-Töchterchen.
An der Stelle zeigt sich schön, dass der Feminismus vielschichtiger ist als nur ein Frauen-gegen-Männer-Narrativ. Das ist aber ein anderes Thema und Stoff für mehrere Episoden mit Expertinnen und Experten. Fakt ist, wir müssen alles immer im Kontext der späten 60er Jahre und des damaligen Kampfes zur Überwindung des Patriarchats sehen.
Ja, so ist das. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich da in diese zumindest mal versuchsweise Zeitmaschine zu setzen. Und der Künstler Andy Warhol war sicherlich jetzt nicht unbedingt der Prototyp eines männerdominierten Patriarchats. Verlassen wir also das für uns jetzt männliche Moderatoren heikle Minenfeld des Radikalfeminismus einer Valerie Solanas und tauchen einmal ein in die Vorgeschichte der Schüsse auf Andy Warhol und beginnen einmal mit dem Künstler selber. Magst du uns Andy Warhol nochmal kurz porträtieren? Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer kennen ihn bereits, aber vielleicht noch nicht so im Detail. Und dann natürlich ganz genau auch nochmal Frau Solanas.
Das mache ich sehr gerne. Jeder kennt seine Pop-Art-Bilder und vor allem die Campbell's Suppendosen. Insgesamt ein Ensemble mit 32 Leinwänden. Er fertigte 32 fast identische Bilder, weil es die Suppenkonservendosen in 32 verschiedenen Geschmacksrichtungen gab. Oder natürlich auch seine vielen Variationen eines Kinostandbilds von Marilyn Monroe. Das war in den 60er Jahren und Warhol hatte mit den Suppendosen 1962 in Los Angeles seine erste Einzelausstellung. Da war er kurz vor seinem 34. Geburtstag und auf dem dornreichen Weg vom Grafiker hin zum Künstler. Und spätestens 1965 feierte ihn der Kunstmarkt weltweit. Zu der Zeit wurde sein Interesse an Bewegtbildern, am Film immer größer und er sah sich zunehmend auch als Filmregisseur. Sein kreativer Mittelpunkt war seine Factory in New York. Es waren in Wirklichkeit gleich mehrere Fabrikhallen, die ihm und seinem privaten und künstlerischen Umfeld als Atelier, als Filmstudio, Partylocation und auch Wohnort dienten. Er arbeitete und feierte dort mit einem schillernden Mix an Szeneleuten, kreativen Künstlern wie Salvador Dali und auch Stars wie Bob Dylan oder Mick Jagger, aber insbesondere die Factory mitten in Manhattan, die er als Filmstudio nutzte, hatte eine magnetische Wirkung auf immer mehr Kreative, auf hoffnungsvolle oder möchte gern Schauspieler, auf Tänzer, Travestiekünstler, Musiker und Maler. Warhol hatte sozusagen eine offene Tür und ließ sich ja jeden ausleben. Dabei war er oft mit einer Schmalfilmkamera mittendrin und dokumentierte das bunte Treiben. Auch Drogenexzesse. Sein Umfeld, seine Protagonisten, die er auch unabhängig von dem Grad des Talents immer Superstars nannte, tauchten immer wieder vor der Kamera auf. Die Grenzen zwischen Probeaufnahmen und echten Filmprojekten verschwammen. Er drehte im Laufe seines Lebens mehr als 400 dieser Screen-Tests, knapp 280 Filme und über 4000 Videos. Aber zurück in die Mitte der 60er Jahre, Valerie Solanas, die eine unschöne Kindheit in Atlantic City hatte, war nach einem Grundstudium in Psychologie an der Universität of Maryland nach New York gekommen, lebte in Greenwich Village in Manhattan und war überwiegend obdachlos. Sie hatte schon ihr Scum-Manifest geschrieben, als sie Gast der Factory wurde. Warhol kennen lernte und auch sogar eine Rolle in seinem Film I, a Man bekam. Wohnen durfte sie auf seine Einladung hin im berühmt-berüchtigten Chelsea Hotel. Und sie lernte mit Maurice Girodias, den späteren Verleger des Manifests, kennen. Von Warhol versprach sie sich vor allem Unterstützung bei der Realisierung eines Theaterstücks mit dem Namen Up Your Ass, das sie geschrieben hatte. Gutachter beschrieben sie später als verwirrt und mit Wahnvorstellung. Ihr Zorn und ihre Verzweiflung, die schließlich zum Mordversuch führten, resultierten aus der Enttäuschung, dass Warhol trotz Interesses ihr einziges Manuskript verschlammt hatte und auch sonst zunehmend genervt von ihren Forderungen und Erwartungen war. Sie vermutete gar eine Verschwörung von Warhol mit dem Verleger Girodias und kam zu der Überzeugung, dass der Künstler Warhol ihr Theaterstück stehlen wolle. Die drei Schüsse auf Warhol, die wir zu Beginn gehört haben, änderten viel. Am Mordmotiv gab es wenig Zweifel, da sie auch Warhols Manager Fred Hugh versuchte, in den Kopf zu schießen. Warhols Leben, sein künstlerisches Wirken und die Factory waren danach nicht mehr dieselben. Und während Solanas für lediglich 3 Jahre in Haft in einer Art Nervenheilanstalt für kriminelle Geisteskranke kam, nutzte der Verleger Girodias die Aufmerksamkeit rund um den Mordversuch und veröffentlichte das Scum-Manifest im größeren, kommerzielleren Stil. Solanas brachte das finanziell jedoch keinen Vorteil, kein Glück und sie war später wieder öfters obdachlos, aber sie wurde immer wieder interviewt und wurde in der Retrospektive zur radikal-feministischen Schriftstellerin oder gar Galionsfigur, die natürlich auch polarisierte. Sie starb ein Jahr nach Warhol 1988 in San Francisco. Soweit, Michael, ein wenig aus der Vogelperspektive die Hintergründe zu dem Mordversuch. Und wer das noch umfassender, wenngleich natürlich auch inszeniert und ein wenig subjektiv erleben will, es gibt diese True-Crime-Geschichte auch als Film I Shot Andy Warhol mit Lily Taylor in der Hauptrolle der Valerie Solanas. Und es gibt sogar eine Verfilmung des Scum-Manifests.
Wow, erstmal vielen Dank, Oliver, mal wieder. Die beiden Filme müssen wir uns, glaube ich, mal wo es die auch immer noch gibt, dann doch nochmal im Nachgang anschauen. Denn die Geschichte ist dennoch spannend, weil sicherlich jeder von uns Warhol vielleicht in einer der verschiedenen Ausrichtungen kennt, aber seine Werke auch in den ein oder anderen Museen dieser Welt bewundert hat und ganz allgemein von eigentlich primär der Pop-Art-Kultur begeistert ist und die ihn ja auch geprägt hat und bekannt gemacht hat. Aber diese Hintergründe auch zu den Schüssen, glaube ich, sind jetzt nicht so präsent. Und das, was du berichtet hast, macht natürlich Lust, noch mehr von der ominösen Factory und der damaligen 60er Jahren künstlerischen Szene in New York in unserem Geburtsjahr zu erfahren. Und damit diese Episode jetzt nicht zu stark vom Scum-Manifest und der Bewegung der Vernichtung der Männer geprägt ist, möchte ich die Gelegenheit nutzen und noch ein wenig mehr zu Warhols Leben und Wirken in den 60er Jahren in New York und der legendären Factory und dem berühmten Chelsea Hotel erzählen. Man muss sich das so vorstellen. Factory war wirklich ja ein, wie du gesagt hast, ein Verbund an größeren Industriebauten. Es war schon fast ikonisch, war bekannt in ganz USA. Und Andy Warhol hat die Factory relativ früh erworben, nämlich 1963, als erstes Filmstudio, East 47th Street genauer gesagt. Und das war eher runtergekommen. Das wurde dann auch in diesem etwas Grunge-Look belassen. Und es hat nicht lange gedauert, dass das so eine Art Coworking Space, wie man heutzutage sagen würde, wurde, nämlich ein Treffpunkt für Künstler, für Musiker, für Schauspieler und sehr viele andere Kreative, die diesen Ort nutzten, um auch selber bedeutende, unbedeutende Kreative und auch Netzwerkevents zu machen. Also es war wirklich eine Zusammenkunft, es war eine bunte Szene und der Mittelpunkt dieser bunten Szene, muss man sich vorstellen, dieses pulsierenden Schmelztiegels an Kreativität und Exzentrik war dann eben Andy Warhol. Sodass dadurch, du hast ein paar Namen ja schon angesprochen, auch Persönlichkeiten rund um Lou Reed, Nico, Eddie Sedgwick und Bob Dylan und viele andere, das ja auch für ihre Kreativität nutzen. Ja, damals auch Drogen im Spiel, zu dieser Zeit auch wahrscheinlich passend. Aber es war immer im Rahmen sozusagen des Machbaren, sodass es da natürlich viele Anekdoten auch gab zu dem Thema. Eines Abends, sagt man, trug dann die Muse von Andy Warhol, Eddie Sedgwick, ein glänzendes silbernes Kleid. Und Warhol entschied dann spontan, sie vor einer Silberfolie zu filmen. Und das Ergebnis war dann der experimentelle Film Screen Test. Sedgwicks ikonischen Status in der Popkultur zementierte und erstmalig dann auch wirklich, ja, sie bekannt machte. Und Warhols Interesse an Filmen begann aber schon früher. Das war in den 60er Jahren. Der erste Film hieß Sleep, also auch 63, als er diese Studios übernahm. Und das war wirklich nichts anderes als eine fünfstündige Aufnahme eines schlafenden Mannes. Also man könnte sagen, eine Live-Aufnahme des ein oder anderen Parlamentes, was wir so weltweit haben. Und Warhols Filme waren oft provokativ, aber auch experimentell. Und sie forderten dann immer auch ein traditionelle Erzählstrukturen heraus und boten Einblick so ein bisschen in das Leben einer Art Gegenkultur. Sein wohl bekanntester Film aus dieser Zeit war Chelsea Girls. Und da kommen wir natürlich auch gleich zu dem Hotel. Der Film besteht aus mehreren parallel laufenden Handlungssträngen und zeigt das Leben der verschiedenen Bewohner in diesem doch bekannten Chelsea Hotel. Und mit Chelsea Girls brachte Warhol die Techniken der Avantgarde ins Kino und schuf ein Werk, das sowohl gefeiert, aber auch kontrovers diskutiert wurde. Und Chelsea Hotel selber ist natürlich dann auch zu einer Art weiterem Zentrum dieser New Yorker Bohemen der 60er Jahre geworden und war zwar nicht Warhol zentral, aber war eng mit Warhols Welt verbunden. Denn hier arbeiteten und lebten quasi, und wir haben es ja vorhin auch von dir gehört, dass hier auch Valerie Solanas schlafen durfte oder unterkommen durfte. Sehr viele seiner auch engeren und weiteren Kollaborateure und Freunde. Und es war immer auch bekannt als Ort des exzessiven Lebens und der künstlerischen Freiheit. Eine spannende Anekdote, wo sich zwei doch mittlerweile Weltkünstler trafen, war, als eines Tages der berühmte surrealistische Künstler Salvatore Dali unangekündigt einfach mal in der Factory auftauchte. Dali war ja bekannt für seine exzentrischen Auftritte und kam, um Warhol zu besuchen. Warhol war das ja nicht unbedingt recht, beziehungsweise er hasste es, überrascht zu werden. Er wollte auch immer vorbereitet sein. Und bei diesem Treffen überreichte Dali dann Warhol ein signiertes Blatt Papier mit einem Abdruck seines Schnurrbartes als Zeichen der Freundschaft. Und man sagt, dass Warhol diesen Abdruck sozusagen immer noch als Erinnerung wirklich dann auch lange behalten hat. Und vielleicht jetzt noch eins letztes, ein bisschen ein Übergang zu der modernen Zeit. Wir reden ja 60er Jahre, also bitte eine Zeit vor dem iPhone und vor all dem, was wir jetzt haben. Aber Warhol war so weit schon in der Zukunft, dass multimediale Events, die dort in den 60er Jahren stattgefunden haben, gang und gäbe waren. Also er kreierte kombinierte Live-Musik von Velvet Underground, Filme, Tanz und Lichtshows und die Höhepunkte waren dann in der New Yorker Untergrundszene wirklich diese wilden Nächte rund um die Factory und dem Chelsea Hotel, bei dem eben Warhol so begeistert von der Musik und den Effekten gewesen sein soll, dass er sagt, jetzt ist auch die Show selbst zu einem Kunstwerk geworden. Also das war wirklich in alle Richtungen eine Sache, die mich immer begeistert hat. Ich kann mich noch daran erinnern, weil ja sehr, sehr viel Historie auch dahinter liegt. Es gibt eine weniger bekannte Tatsache über Warhol und dass er nämlich ein Kunstwerk geschaffen hat. Das nannte sich Time Capsules, in dem er über 600 Kartons mit verschiedensten Gegenständen aus dem täglichen Leben füllte. Und da war natürlich sowas drin wie Zeitungsartikel, Kunstwerke, persönliche Gegenstände bis hin zu überraschenden Fundstücken wie zum Beispiel einen Mumienarm. Und diese Time Capsules bieten bis heute einen faszinierenden Einblick in das Leben Warhols und aber auch in die Kultur seiner Zeit. Man kann wirklich sagen, rundum super, super spannende Persönlichkeit mit, denke ich, noch aufregenderen Geschichten, wenn man live dabei war, aber allein davon zu lesen, zu hören und auch zu berichten, finde ich, macht schon enorm viel Spaß und Laune.
Wow, das war jetzt wirklich eine atmosphärische Reise zurück in die 60er Jahre, eine spannende True Crime Story. Und wer von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das nächste Mal New York ist, natürlich lohnt es sich auch im Museum of Modern Art Andy Warhol Exponate anzusehen, aber noch viel mehr einfach mal ein Wochenende oder ein paar Tage lang, ja, an die Originalschauplätze zu gehen, diese Atmosphäre noch mal einzuatmen. Bei mir im Wohnzimmer, Michael, hängt übrigens die schöne Initialvariante der berühmten Flowers-Bilder von Andy Warhol aus dem Jahr 1964 über dem Sofa. Natürlich nicht als Original, aber zumindest als eine hochwertige Lithografie.
Wow, wenn du jetzt Original gesagt hättest, hättest du wahrscheinlich sofort 5 Minuten nach Ausstrahlung einen Klingelknopf und gesagt, wir wollen das gerne mal anschauen. Aber dann pass auf, dass du jetzt nicht immer im Wohnzimmer dann automatisch dran denken wirst und erinnert wirst, dass du als Mann vernichtet gehörst, damit eine menschlichere Gesellschaft möglich wird.
Keine Sorge, Michael. Ich erfreue mich an den Hibiskusblumen von Warhol. Und wie zu Beginn der Episode angedeutet, liegt das größere Sprengpotenzial des radikal-feministischen Manifests von Frau Solanas ja im Gegensatz und Konflikt der Frauen, die sich zur Scum-Gruppe gehörig fühlen und denjenigen Frauen, die von ihnen ja sehr abfällig als unterwürfige, abhängige, verschreckte, bewusstlose, unsichere, nach Anerkennung suchende Papatöchterchen diskreditiert werden. Da halten wir uns als Männer besser raus und ist unsere Meinung vermutlich ohnehin nicht gefragt.
Ja, also Schweigen ist ja da Gold und da spricht natürlich die weise Schildkröte. Und in der nächsten Episode, liebe Hörerinnen und Hörer, können wir uns dann natürlich auch mal wieder fragen, ob das LMM von ChatGPT bereits mit dem Scum-Manifest gefüttert und trainiert worden ist oder ob sich beim maschinellen Lernen der Sprachmodelle wieder eine toxische Männerherrschaft durchsetzt.
Gott bewahre, das wird Mira Murati zu verhindern wissen und Sam Altman von den Trainingsdaten fernhalten. Hören wir doch einfach mal gleich rein, was Chat, die neue Plaudertasche, dazu sagt. Aber in jedem Fall hast du natürlich recht, nächste Woche geht es bei Turtles on Tiny Talks wieder um die künstliche Intelligenz.
So machen wir es. Unser Thema, was uns auch wirklich nicht in Ruhe lässt und immer wieder für spannende neue Informationen und Details sorgt, fragen wir jetzt mal ChatGPT 4 Omni und vorher verabschieden wir uns noch einmal schön von den Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören und dann dem Outro-Jingle erfahren wir, wie es mit KI und dem Scum-Manifest aussieht.
Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.
Lieber Chat, was sagt dir das Scum-Manifest? Hast du schon mal davon gehört?
Das Scum-Manifest, verfasst von Valery Solanas im Jahr 1967, ist ein radikales feministisches Pamphlet, das die patriarchale Gesellschaft scharf kritisiert. Solanas argumentiert darin, dass Männer die Wurzel allen Übels in der Gesellschaft sind und ruft zu deren Abschaffung auf. Das Manifest ist bekannt für seine provokative und aggressive Sprache und hat sowohl heftige Kritik als auch Unterstützung hervorgerufen. Es wird oft als ein extremer Ausdruck feministischer Wut interpretiert und hat einen starken Einfluss auf die Diskussionen innerhalb der feministischen Bewegung gehabt.
ChatGPT, mein Bester, jetzt mal ganz ehrlich. Hast du beim maschinellen Lernen auch persönlich etwas vom Scum-Manifest mitgenommen?
Beim Studium des Scum-Manifests lernen wir vor allem über die Vielfalt und Tiefe feministischer Theorien und Bewegungen. Es zeigt, wie radikale Ideen entstehen und welche Rolle sie in gesellschaftlichen Diskussionen spielen. Das Manifest ist ein Beispiel für die extreme Frustration und Wut, die aus Ungerechtigkeiten resultieren können. Und es erinnert uns daran, wie wichtig es ist, unterschiedliche Perspektiven zu verstehen, auch wenn sie provokativ oder kontrovers sind. Solche Texte regen dazu an, über die Ursachen von Ungleichheiten und die Reaktion darauf nachzudenken und sie kritisch zu hinterfragen.
Vielen lieben Dank.